Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hallo, hier ist Tarkan. Gegenüber von mir sitzt
Christian.
Und wir sind
Gefühlte
Müde. Okay. Des Anderen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
Des Anderen, was war denn das für ein Gag?
Ja, von wegen, wir beenden schon die Sätze. Des Anderen.
Ach, okay.
Aber ja, war ein paar Umdrehungen zu viel, der Gag.
Ja.
Naja, wie geht's dir? Was machst du so?
Wie läuft's?
Wir haben uns seit einer Woche nicht mehr gesehen.
Es geht okay. So, heute bin ich ein bisschen down. Ein
bisschen down, irgendwie traurig.
Ein bisschen, ja, irgendwie so, ist komisch. Also so ein bisschen eine Schwere liegt auf allem. Ich weiß nicht, ob das generell an der Weltlage liegt oder daran, dass ich einfach beim Herlaufen die falschen Schuhe anhatte.
Es kann alles sein. Es könnte ein buchstäblicher Krieg sein, es könnte falsch aufgestanden und schlecht geschlafen sein.
Es ist, ich habe wirklich, als ich jetzt vorhin aus der Wohnung bin, mir gedacht, jetzt ziehe ich mal wieder meine Chucks an. Und bin dann so reingeschlüpft in die Schuhe und ich habe meine Lieblingsschuhe sind so uralte Adidas eigentlich, die sind mega bequem so. Und dachte, jetzt ziehe ich einfach mal wieder meine Chucks an, ich habe mal wieder Lust auf meine Chucks. Und nach 4 Schritten gemerkt, meine Ferse reibt so komisch. Und also meine Füße, glaube ich, meine Füße sind einfach ein Desaster.
Ja, aber ich habe Chucks auch noch nie verstanden.
Aber Chucks sind doch eigentlich die bequemsten Schuhe, die es gibt, ne?
Das ist der größte Marketing-Gag aller Zeiten.
Ist es, ne? Das habe ich nämlich auch gedacht.
Also wirklich, wer auch immer das geschafft hat, dass Menschen denken, dass Chucks bequem sind, verdient einen fucking Preis.
Es ist
Chucks sind einfach Clownschuhe, aber nicht von reichen Clowns, sondern von diesen etwas ärmeren Clowns, die sich keine coolen Clownschuhe leisten können.
Es ist wirklich so. Und ich habe mir auch beim Herlaufen irgendwie gedacht, so richtig bequem waren die.
Nee, Chucks sind ein großer Selbstbetrug.
Ja, irgendwie, ich finde die ja irgendwie stylisch. Also ich mag ja auch diesen ganzen Grunge-Look und so weiter. Aber irgendwie, das war nichts. Und die floppen so komisch beim Gehen. Kennst du das?
Wenn die
so
die stinken, die floppen, die sind nicht bequem, die haben keine Federung, die haben keine
Converse,
Atmung.
Aber fuck you.
Sorry, aber es ist einfach der größte Selbstbetrug. Es fängt so mit 12, 13, 14 an in der Pubertät, wird man da geangelt und bekommt beigebracht, dass die irgendwie cool sind und dann geht das nie wieder weg.
Ich verstehe es auch nicht. Also ich weiß auch nicht, ob ich irgendwas falsch mache. Und ich habe natürlich die Schuld sofort wieder bei mir gesucht, weil ich mir gedacht habe, was muss ich für schreckliche Füße haben, die schief in alle Richtungen sind, wenn Chucks bei mir nicht mal.
Nee, aber vielleicht sind einfach Chucks das Problem.
Ne? Nicht meine Füße sind immer
fuck
so auch,
you,
auch das Problem.
Naja, dieser Beitrag wurde gesponsert von Georgs Schuhe. Georgs atmet, federt und ist bequem.
Adidas.
Vielleicht hat dein Papa auch einfach recht. Georgs. Weißt du, fährt einmal Georgs tragen, hat auch keinen Sinn ergeben. Naja, aber das ist jetzt der Grund, warum du down bist.
Nee, weiß ich nicht. Das war einfach, kam irgendwie noch so on top. Eigentlich war der Weg ja ganz ganz schön, und zwar war in dem Park, durch den ich immer laufe, beziehungsweise in so einem kleinen Gebäude an dem Park, was glaube ich ein Jugendzentrum ist, ein Rap-Konzert.
Okay.
Das fand ich irgendwie, also die eine Sache, die man eigentlich, wenn man Rapper ist, nicht hören will, aber ich fand es irgendwie süß, weil ich glaube, das waren einfach so 12-Jährige, 13-Jährige und entweder die haben wirklich ein Konzert gespielt oder es war irgendwie eine Bandprobe von der Schulband oder so. Aber da hat jemand gerappt, der offensichtlich noch nicht im Stimmbruch war, oder du.
Wollte ich gerade sagen, ich komme frisch von einem Rap-Konzert.
Und ich habe nur eine Zeile gehört, und die also eine Line, und die war: Du bist ein Grobian, ein großes Maul wie ein Pelikan.
Und sehr süß.
Irgendwie süß, und ich fand auch irgendwie schön, in einem Rap-Song mal das Wort Grobian zu hören.
Ja, das Repertoire an Schimpfwörtern ist mit 12 halt noch nicht so groß.
Aber ist das so?
Und dann kommen so Lines wie, weiß ich nicht, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, weil man das Internet hat. Aber ich konnte mit 11 Jahren, 12 Jahren noch nicht so viele Schimpfwörter.
Nee, das stimmt.
Also, ich gehe jetzt hier weg, denn du riechst nach Walfischdreck oder so. Das war halt das Maximum.
Aber es ist schon, also
Aber zwei Dinge dazu. Erstmal noch mal ganz kurz zurück zu deinem Du fühlst dich down, und dann kam diese Chuck-Geschichte. Kann es sein, dass du dich einfach schlecht fühlst und jetzt nach einem Auslöser suchst? Aber manchmal gibt es halt keinen Auslöser. Manchmal fühlt man sich einfach schlecht.
Ja, das stimmt.
Vielleicht sind es weder die Schuhe noch die Weltlage. Also
manchmal einfach vielleicht irgendwie der Serotonin-Haushalt?
Ach, keine Ahnung. Also, vielleicht muss man da auch nicht weiter hinterfragen.
Ja, das stimmt.
Schlechteste Therapeut der Welt. Ja, vielleicht fühlen sie sich einfach schlecht. Vielleicht ist es so.
Ja.
Aber oder andersrum fragt man sich ja auch nie, wenn man aufwacht und man ist glücklich, dann denkt man ja auch nicht, okay, woran liegt das jetzt? Wie kann ich das rechtfertigen, dass ich glücklich bin? Aber wenn man traurig ist, dann kommt dieser Mechanismus immer so von wegen, okay, warum bin ich jetzt traurig?
Ja.
Wodurch rechtfertige
ich
das?
Und was kann ich sofort machen, dass mir sofort besser geht? Wobei, das macht ja irgendwie Sinn, weil du willst ja nicht traurig sein.
Ja, wobei ich glaube, und das ist jetzt völlig also ich habe keinerlei, nicht Qualität, sondern keinerlei Qualifikation, darüber jetzt zu reden. Aber aus eigener Erfahrung hilft mir das gar nicht, wenn ich traurig bin und sage, so, ich will jetzt sofort besser werden.
Nee,
hilft
ganz im Gegenteil.
Hilft es dann eher, auch kurz einfach traurig zu sein.
Ja,
und mich dann dran zu erinnern, wenigstens bin ich nicht Christian.
Und dann geht's viel besser. Wieder. Ja, das stimmt schon. Mhm. Ja, das kann schon sein, dass man das dann einfach nicht aushalten muss.
Nee, aber akzeptieren kurz.
Akzeptieren.
Und dann nicht dagegen ankämpfen, einfach traurig sein. Aber jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, nochmal, keinerlei Qualifikation, da irgendwie den Prozess irgendwie, dir da Tipps zu geben, das sollte jeder mit professioneller Hilfe selber rausfinden.
Ja, ja.
Naja, jedenfalls, das war das eine, dass ich denke, vielleicht waren es gar nicht die Chucks, vielleicht ist auch nicht die Weltlage, vielleicht muss es nicht irgendwas sein. Nee,
war ja vorher schon traurig, bevor ich in die Chucks geschlüpft bin.
Ja, weil dir eingefallen ist, dass du welche besitzt.
Ja,
verdammt,
genau.
In diese Marketingfalle getappt. und das andere zu diesem Rap-Konzert.
Ja, vielleicht war es auch eine Probe, ich habe kein Publikum gehört.
Oh, ja, vielleicht war es auch einfach das Konzert.
Ja.
Aber die alte Musiker in Weisheit, wenn mehr Leute auf der Bühne stehen als im Publikum, erst dann bricht man ab.
Ja, aber also früher so, wenn man in Jugendtreffs noch so abgehangen hat, da waren schon oft Konzerte, wo nur die Band da war und der Mischer am Mischpult. So,
ja,
das gab's schon.
Ich habe auch sehr viele traurige Sachen miterlebt als Lokaljournalist, der dann immer zu Konzerten geschickt wurde, weil ich der irgendwie jüngste im Team war und ich hatte keinerlei Interesse an Musik und bin dann da halt immer hin und musste immer so 70 Zeilen schreiben zu so halt Lokalkonzerten und ich meine, was geht in Steinhagen?
Ja.
So, da ist halt ein so ein Singer-Songwriter, der 17 ist und Musik und Fotografie als große Leidenschaft eingibt, aber Musik ist halt irgendwelche Songs zu singen vor zwei Leuten im Jugendtreff.
Und es gibt immer auf so Stadtfesten vor allem oder wenn so, so Open-Air-Veranstaltungen mit so ein bisschen alternativeren Bands sind, gibt es immer eine Person, egal ob Mann oder Frau, die viel zu exzessiv schon mittanzt.
Ja.
Also ist oft angezogen wie so ein Traumfänger, häufig Dreadlocks, immer barfuß und tanzt viel zu krass schon mit.
Finde ich aber auch schon cool irgendwie.
Ja.
So, warum nicht?
Ja.
Im Moment, hab Spaß.
Ja, das stimmt.
Na, jedenfalls habe ich da sehr viele, sehr traurige Auftritte mitbekommen, wo dann wirklich Singer-Songwriter so wirklich ihr Herz ausgeschüttet haben. Nicht gut, aber immerhin
war es
sehr ehrlich, mitleidenschaftlich. Und da sind halt drei Leute. Und einer davon ist halt der Veranstalter, der andere Mensch ist ein Freund und der dritte bin ich.
Mhm.
Und alle freuen sich, dass ich da bin, weil alle denken, ah geil, wir haben einen Menschen, der hier privat da ist.
Nee,
ich muss hier irgendwie nachher 70 Zahlen rauszaubern.
Das ist der Einzige,
Keine
der ein bisschen
Ahnung.
Geld für die ganze Veranstaltung kriegt dann auch
tatsächlich. Ja, aber auch nicht viel.
Ja,
nicht viel.
Ja, dass du sagst, was geht in Steinhagen, was mir aufgefallen ist, also ich gucke wirklich so regelmäßig, was es so an neuer Musik, auch an neuen Musikvideos auch auf YouTube und so weiter gibt. Und einmal in der Woche gucken Belly und ich wirklich so die Top 100 Musikvideos, was so neu ist. Und es gibt schon vor allem Rap-mäßig viel, viel mehr als früher, zumindest was auf der Bildfläche erscheint, was aus kleinen Orten kommt.
Mhm.
Und ich habe letztens ein Musikvideo gesehen, fand ich jetzt musikalisch nicht so wahnsinnig geil, aber das war so eine Mischung aus Ballermann, das war eigentlich die Atzen ein bisschen neuer so.
Mhm.
Also Rap und so auf Ballermann gemacht und habe aus Interesse mal geguckt, wo der Typ herkommt, weil mir irgendwie ich hatte ein komisches Gefühl bei der Gegend, in der das Musikvideo gedreht war, kommt aus Schwandorf, aus dem Ort, wo ich aufgewachsen bin.
Wie heißt er denn? Hast du es im
Kopf? Ich habe vergessen, wie er heißt. Und dann habe ich genauer geguckt, wo das Musikvideo gedreht wurde und das Musikvideo.
Papa? Wurde was? Mein Kinderzimmer?
Oder ist es irgendwie ein irgendein verschollener Bruder noch von mir. Nee, das Musikvideo wurde gedreht in Büchelkühn.
Aha.
Und weiß nicht, ob du dich erinnern kannst.
Nein.
Wir haben mal eine Folge aufgenommen, als ich bei meinen Eltern war, in meinem alten Zimmer. Und da habe ich erzählt, dass ich durch Büchelkühn spazieren gegangen bin, weil meine Oma da gelebt hat, das ist irgendwie 5 Kilometer von Schwandorf weg. Und da habe ich also meine halbe Kindheit dort verbracht. Und der hat sein Musikvideo bei dem Bauernhof gedreht oder
Geil.
Neben dem Bauernhof gedreht, wo ich als Kind immer Kühe gestreichelt habe.
Ah, wie süß.
What the fuck? Aber Musik war nicht so meins.
Ja, ich glaube, das kommt jetzt auch vor allem, weil die technische Hürde, Kreativarbeit zu veröffentlichen, viel geringer ist. Früher, wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch veröffentlichen wolltest, du warst ja komplett angewiesen auf so Gatekeeper, die irgendwie gesagt haben, Daumen hoch oder Daumen runter. Und wenn Daumen runter kam, dann konntest du es halt nicht veröffentlichen.
Genau.
Heute baue ich einen Internetzugang, das war's. Ich kann alles veröffentlichen, was ich will.
Das beste Beispiel ist der Podcast machen.
Also
wir hätten ja für unsere, also wir würden uns einfach so unterhalten ohne Mikrofone.
Oh Gott, wäre das schrecklich. Oder wir hätten halt irgendwie Radiosender an,
genau,
anhauen müssen und die hätten halt alle Nein gesagt und dann hätten wir es nicht machen können. Und jetzt haben wir einen Podcast gemacht und dann sagen die, warum macht ihr das nicht bei uns? Wir sagen, ja, hätten wir, aber also.
Ja. Naja. Ja, bei Musik ist ja auch so. Also was so Vertriebswege und so weiter angeht, da war ja Chimperator, so waren ja mit die ersten, die gesagt haben, wir brauchen kein Major-Label mehr. Und dann haben die halt, hatten die halt Crow plötzlich, den erfolgreichsten Rap-Act seit Ewigkeiten so.
Ja, wie hieß die, wie hieß das Label?
Chimperator.
Und die haben, sorry.
Gibt's immer noch.
Gibt's immer noch. Und die haben einfach, was heißt nochmal Major-Label? Sorry.
Naja, es gibt halt, Major-Label heißt halt einfach die großen Musiklabel in Deutschland, die halt große Budgets haben. Und was halt eigentlich so das Ziel jeden Musikers war, da gesigned zu werden, weil dann kriegst du halt relativ viel Vorschuss und es ist eigentlich garantiert, dass relativ viel Marketing passiert und so.
Ja.
Aber dafür nehmen die natürlich auch sehr viel von deinen Einnahmen. Und dann hat Chimperator einfach gesagt, das machen wir nicht. Wir gründen unser eigenes kleines Label und haben dann die Künstler wesentlich besser bezahlt.
Ah, okay. Ja, ich wollte darauf eingehen, aber ich habe kein Wort davon verstanden.
Das ist okay. Du warst der Musikjournalist von uns beiden.
Wenn wir jetzt, ja, also wirklich, wenn man da, vielleicht gibt es noch ein paar Artikel aus meiner Münsterzeit, Lokaljournalist, gibt es wahrscheinlich noch welche, die man im Internet findet, wo man wirklich dann merkt, absatzweise, wie ich einfach nur schwimme.
Ja,
die Musik ist wie ein Käfig, aus dem er sich befreit, weil seine Musik ihn, was, keine Ahnung, was ich da beschreibe. Es tut mir auch sehr leid. Aber ich glaube, großartig anders machen das die in Anführungsstrichen richtigen Musikjournalisten auch nicht.
Hast du also viel in Backstages dann abgehangen?
Ja, aber in Backstages in Münster oder Steinhagen. Also es war jetzt, der Flair war jetzt nicht so da.
Ja. Aber gab es gratis Getränke immerhin?
Ja, aber also ausgereizt habe ich das jetzt nie. Okay. Ich wollte jetzt, es war dann auch häufig unangenehm, wenn man da irgendwie zu dritt bei diesem Konzert war und danach am Ende der. Also das war meistens dann eher traurig hinterher. Mhm. Aber hat trotzdem großen Spaß gemacht. Also
ja, man lernt halt da auch so viel. Also als ich beim Radio gearbeitet habe und da das mein Volontariat gemacht habe, da machst du natürlich, habe ich natürlich Werbespots gemacht für das Autohaus Hirdelbacher, feiert 20-jähriges Jubiläum, feiern sie mit. Ja. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg und für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Ja.
Das war der fucking Spot. Aber du, ich habe halt echt viel gelernt. In der Zeit. Und du wirst natürlich schlecht bezahlt, aber darfst halt dafür alles machen.
Es wäre halt auch schön, wenn man viel Geld bekommt und dafür alles ebenfalls alles machen darf. Aber gut, naja. Nochmal zurück zu deinen Mini-Rappern.
Ich weiß nicht, wie groß die waren. Vielleicht waren die auch riesig.
Aber halt sehr jung.
Ich glaube, die waren sehr jung.
Deinen Junior-Rappern. Ja. Weil mich das sehr fasziniert. Das Konzert hätte ich gern gesehen und gehört vor allem. Weil ich mir nicht ganz vorstellen kann, wie die Rap-Texte lauten. Also Grobian ging schon mal in eine gute Richtung, wo ich denke, ja, das visualisiert es noch ein bisschen mehr. Aber ist also eine der wichtigsten Regeln im Rap ist be real, sei real.
Ja. Ja, es gibt sogar einen Rapper, der be real heißt.
Ist nicht so gut wie A-Real wahrscheinlich. Sorry.
Sag mal die fünf Regeln, was sind die fünf wichtigsten Regeln des Rap?
Ja, du also ich als Rap-Sperte.
Als Rap-Sperte, genau.
Be real ist die allerwichtigste Regel, klar. Dann die zweite Regel, artverwandt, aber nicht dasselbe, be street. Man muss real sein und man muss street sein.
Wie ist man street als Rapper? Also, dass man so sich schon in Drive-By-Shootings bewiesen hat und dann darüber rappt?
Genau, und auch nicht, wenn man mal dann irgendwie so ein bisschen Erfolg hat, seine Homies vergisst. Regel 3, vergiss nie deine Homies.
Vergiss nie deine Homies,
ja. Sondern weiß, wo man herkommt, nämlich von der Straße. Oder wenn man halt von Anfang an reich war, super praktisch, dann kann man real und street sein, ohne dass man irgendwie Luxus aufgeben muss, weil das ist, wer man ist. Und die vierte Regel, auch sehr wichtig, he, she, it, das S muss mit. Das ist auch eine sehr wichtige Regel im Rap-Kosmos.
Ja.
Und die fünfte Regel, also wir haben jetzt be real, be street, vergiss nie deine Homies. He, she, it, das S muss mit.
Ja.
Und die fünfte Regel wahrscheinlich die sage ich jetzt nicht, die ist geheim. Die führt dann auch zum Erfolg, tatsächlich.
Die fünfte Regel ist die Regel des Erfolgs.
Ja, die fünfte Regel ist, im Rap gelten keine Regeln.
Okay.
Und dann gibt es noch eine sechste Zusatzregel, die heißt, es ist sehr verwirrend, sorry, wir haben uns da ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelegt, die fünf Regeln des Rap gelten schon. Das war verwirrend, dass wir gesagt haben, es gelten keine Regeln. Bitte beachtet unsere Regeln. Und dann Nummer 7 musste aus rechtlichen Gründen noch hinzugefügt werden. Bitte zahlt eure Steuern.
Okay.
Immer 50% zur Seite legen, weil es kommt dann noch mal.
Es gab ja wirklich mal einen Rap-Track von dem Rapper Curse. Der war die 10 Rap-Gesetze.
Die 10 Rap-Gesetze.
Also das war irgendwie so 97 oder 98.
Was waren die 10 Gesetze? Kauft alle Alben von Curse.
Ja, genau. Ja, ich weiß es tatsächlich nicht mehr genau, aber ich kann mich erinnern, dass da damals so ein ziemlicher Aufschrei durch die deutsche Rap-Szene ging, was sich jemand anmaßt, da jetzt einfach so 10 so Regeln aufzustellen, ja, die man beachten muss. Ich weiß aber tatsächlich aber nicht mehr. Aber
war auch so ein bisschen ein Vorreiter, was also der erste Rap-Artikel in BuzzFeed-Form, die 10 Regeln
des Rap. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich. Ja. Der war auch nicht lang. Der Song hatte keine Hook. Was auch so ein bisschen.
War das vielleicht Regel 8? Spar dir die Hooks.
Spar dir die Hooks.
Ja. Regel 9.
Im Gegensatz zu heute ist eigentlich nur noch Hook.
Nur noch Hook. Ja, Regel 9, kritisiere nicht meine Tracks. Naja. Ja. Jedenfalls, dieses Real-Sein ist wahrscheinlich für so 11- oder 12-Jährige sehr schwer.
Meinst du?
Ich glaube schon.
Ich glaube nicht, dass sich das. Dass es schwerer wird oder dass es schwerer ist, als Kind real zu sein. Du bist halt nur real, was den also du hast halt einen anderen Kontext, was Realness angeht.
Genau, und das ist, glaube ich, nicht so einfach, weil wenn du dich jetzt in so einen 12-jährigen Rapper reinversetzt, und der Mensch hat halt links und rechts seine Vorbilder, und das sind halt Leute, die sagen, mit meinem Rap drücke ich meine Wut gegenüber das System aus, 6 meiner besten Freunde wurden von Polizisten umgebracht, ist alles ungerecht.
Aber so ist Deutschrap nicht.
Ja, aber Deutschrapper haben ja auch selten Deutschrapper als Vorbild. Wenn ich so ein 11-Jähriger bin und Tupac anhimmel.
Tupac.
Und dann denke so, und jetzt rappe ich über meine Realität und das ist halt, ich musste nachsitzen und das ist sehr ungerecht. Da kommt man sich doch irgendwie schon bescheuert vor, oder?
Ja, oder sie erfinden es. Also, dass so ein 11-Jähriger halt auch drüber rappt.
Aber Regel Nummer 1, be real.
Ah ja, be real.
Das geht halt nicht. Stimmt. Und dann bist du halt gezwungen, obwohl du irgendwie aspirierst, der nächste große Rapper zu sein und neben Leuten zu stehen, die gegen das System ankämpfen, bist du halt gezwungen, drüber zu singen. Track 1, meine Schwester ist doof. So, ich weiß nicht, wie einen das also ich glaube, das befriedigt einen nicht so sehr. Auch mit den ganzen Moves und
aber irgendwie du musst ja mit irgendwas anfangen. Also du musst ja irgendein Thema schnappen, über das du, also wo du, über das du Tracks schreibst.
Ja.
Aber was sollen die sonst?
Eben, du hast halt keine Struggles. Deswegen ist es, glaube ich, sehr schwer. Und also wenn es jemand sowieso schon schwer hat, dann Menschen mit einem guten Einkommen in einer weißen Familie, aber für die ist es halt nochmal extra schwer, dann Rapper zu werden, weil was sind die Struggle, über die man redet?
Ja, das stimmt.
Das ist eigentlich ein Struggle an sich.
Ich habe meine Segelschuhe drücken.
Ja, es ist sehr schwer, das ist ein Rap, den man machen könnte. Es ist sehr schwer für mich, in Hip-Hop-mäßig durchzustarten, weil ich sehr wenig Probleme habe, die mich wütend machen, über die ich rappen könnte.
Ja, klingt fast wie so ein, wie hießen die? Lonely Island?
Ja, genau.
Wie ein Song von denen fast schon.
Oh Mann, die Welt ist so ungerecht, weil wir haben zwar als weiße Menschen das gesamte Monopol auf Macht, aber wir kriegen jetzt Kritik dafür. So, das eignet sich nicht so für einen Rap-Song.
Ja, das stimmt.
Wobei, meine Ugg-Boots drücken.
Eminem, ja, das schon irgendwie geschafft.
Ja, aber
der
Eminem,
kam ja aus dem Trailer Park.
Also wirklich, der hat richtig Glück gehabt. Der hatte eine richtig scheiß Kindheit. Ja. Mega Glück. Glaubst du, es gibt Musiker und Rapper, die die Leute beneiden, die tragische Schicksale haben? Weil sie denken.
Vielleicht ja. Also als Autor ist es ja auch so, dass du aus deinen Erfahrungen schöpfst. So.
Ja.
Und wenn mir jetzt jemand eine tragische Geschichte erzählt, dann denke ich mir schon so, ach fuck, warum habe ich diese Geschichte nicht?
Ja,
dann kann ich darüber schreiben.
Sebastian Fitzek, mega Glück, der größte Serienmörder aller Zeiten, der sich nach jedem Mord denkt, und noch ein Buch. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. Aber ich halte das ja für Unsinn. Diese alte Weisheit, dass Künstler irgendwie gequälte Seelen sein müssen, um Kunst zu schaffen, halte ich für Nonsens.
Nicht gequälte Seelen, aber ich glaube schon so, gerade was Comedy angeht, ist schon so ein bisschen Misery loves Comedy.
Das stimmt, also, aber man blendet halt auch die ganzen Tausenden von Menschen aus, die sehr traurig und sehr miserabel sind und wahnsinnig unlustig. Die gibt es ja auch. Es gibt auch Menschen, also das bedingt sich, glaube ich, nicht gegenseitig. Und also, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, das ist eine Lüge, die man sich selber erzählt, um zu verhindern, dass man sich bessert.
Meinst du?
Ich glaube schon. Ich glaube, man kann auch glücklich und kreativ sein.
Ja, bestimmt kann man auch glücklich und kreativ sein.
Und man kann auch sehr unglücklich und unkreativ sein.
Ja, auch das. Aber ich glaube schon, dass wenn ein bisschen was mit dir, also wenn es dir ein bisschen schlecht geht, glaube ich, dann erzählst du schon leidenschaftlich.
Ich glaube, das ist etwas, was deine Eltern dir erzählen, um das wieder gut zu machen. Ich weiß, deine Kindheit war scheiße, aber Christian, was für tolle Bücher du hier schreibst. Wir haben das für dich getan. Für dich so scheiß Eltern, damit du ein toller Künstler bist. Naja.
Hast du Lust auf eine Rubrik?
Super gern. Welche denn?
Ich habe eine Frage dabei, die bei Wer wird Millionär drankommen könnte, aber noch so vor der 1.000-Euro-Stufe.
Also so eine 500-Euro-Frage.
Eine recht leichte
Frage. Ich hasse die, ne? Das sind meistens
ehrlich?
So, wenn ich da rausfliegen würde, dann am Anfang. Weil das sind so Fragen über so Sprichworte, die ich nie gehört habe. So, wenn der Esel dreimal bellt, ist der Hund A, nicht zu Hause, B, im Heu, C, im Detail versteckt, so was? Und also
ja, da würde ich scheitern. Ich würde schon scheitern bei dieser Vorausscheiderunde. Also wenn man irgendwie ganz schnell Sachen sortieren muss. So. Ja, das kann ich schon
nicht. Dann, wenn du aber siehst, dass Leute bei so in 0,3 Sekunden geantwortet haben. Ja,
die haben random gedrückt.
Random gedrückt.
100 pro random gedrückt. Aber ist das die beste, ich habe lange nicht mehr Wer wird Millionär geguckt, ist das die beste Möglichkeit, um dran zu kommen? Einfach random drücken und hoffen?
Nee, es gibt auch ganz häufig Fragen, wo dann eine Person gewinnt, die irgendwie 6 Sekunden gebraucht hat. Ja. Weil alle anderen eben dachten, das weiß nicht, ich drück random und falsch schlagen. Ah, okay. Und da reicht dann allein das Richtigliegen schon aus. Da muss man sich genau auf die Frage konzentrieren, ob das eine ist, wo es sich lohnt, Zeit zu investieren, der einzig Richtige zu sein, oder wo man weiß, okay, andere können das viel schneller als ich beantworten. Deswegen mein bester Shot ist, das einfach
random machst zu machen. Machst du da dann im Kopf immer schon mit?
Ja, also klar. Bist
du, sitzt auch vom Fernseher und machst dann A, C, B, D.
Ja, und ich liege 99% der Fälle falsch, aber ich bin sehr schnell. Und sehr schnell falsch.
Ja. Ist es bei Wer wird Millionär so, wenn man als Kandidat ausgewählt wird, dass man, ich glaube, am Telefon schon ein paar Fragen beantworten muss, ne? Man kommt dann, man spielt dann so Wer wird Millionär am Telefon schon.
Ich glaube, das war ein Scam. Also,
ich glaube nicht.
Bei Wer wird Millionär.
Verdammt, erste Frage.
Ein paar Probefragen. Wie lautet Ihre Kreditkartennummer? Ja, das ist dann, also gegenteilig, da verlierst du dann Geld.
Ja,
das fand ich aber auch eine interessante Sendung, wo man nicht nur was gewinnen, sondern auch verlieren kann. Man muss Sachen setzen.
Aber das gibt's doch bestimmt, oder? Wenn man, ach so, Sachen aus dem eigenen, aus dem eigenen Besitz setzen.
Genau.
Aber das ist nicht schlecht.
Gegen Sachen aus Günther Jauchs Besitz. Das ist eine Show, die ich gucken würde.
Das würde ich auch sofort gucken.
Herr Jauch, ich hätte gern Ihre Schuhe und ich setze mein Auto. Ja, da finde ich auch bei Joko das fantastisch, dass der nächste Mensch die Show moderieren darf. Da würde ich aber all in gehen. Also, bevor Günther Jauch in Rente geht, sollte er sagen, so, und die Frage nach der Million, wer die knackt, kriegt, wer wird Millionär?
Ja, ich wünsche mir echt, dass das klappt, dass du das moderierst.
Ich auch.
Das ist fantastisch.
Das ist ein großes Lebensziel.
Ich habe jetzt eine sehr einfache Frage auf jeden Fall, bei der ich aber die Hintergrundstory spannend fand. Und zwar ist die Frage.
Moment, klopfen.
Ah ja, sorry.
Fragen, die bei Wer wird Millionär drankommen könnten.
Was ist das Truman-Show-Syndrom?
Ah, okay. Lässt sich sehr einfach erschließen.
Ja.
Die Truman-Show ist ein Film mit Jim Carrey.
Ja,
wo er von 98. Wo er nach und nach rausfindet, dass sein ganzes Leben übertragen wird im Fernsehen. Und dass das, was er denkt, was sein Leben ist, eigentlich eine große Fernsehshow ist. Und alle Menschen in seinem Leben sind angestellte Schauspieler und Schauspielerinnen, die halt von dieser Show wissen, und er ist der Einzige, der es nicht weiß.
Genau.
Er lebt sein Leben und denkt, er lebt sein Leben. In Wirklichkeit handelt er nach den Gesetzen dieser Show und er findet es raus und will dann ausbrechen aus dieser Show. Und ich denke mal, wie hieß das genau? Das
Truman-Show-Syndrom.
Ich denke mal, dass es genau dieses Gefühl ist, dass man das Gefühl hat, die ganze Welt beobachtet mich, dreht sich um mich und ich bin in einer Fernsehshow. Also genau, dass man das Gefühl hat, man ist der Truman.
Ja, also es ist nicht nur das Gefühl, sondern das Truman-Show-Syndrom ist die Krankheit, dass man wirklich denkt und fest davon überzeugt ist, dass alles eine Fernsehshow ist.
Ja.
Also nicht so, nicht nur, dass man manchmal das Gefühl hat, hör, komisch, der Fahrradfahrer ist doch vorhin schon an mir vorbeigefahren.
Was wir alle haben. Dieses Gefühl kennt jeder Mensch.
Genau. Und das ist nicht dieses Gefühl, das jeder Mensch kennt, sondern die Leute, die das haben, sind fest davon überzeugt, dass da alles eine Fernsehshow ist.
Mhm.
Und der große Wunsch dieser Leute ist, dass die Show abgesetzt wird.
Oh, das ist aber traurig. Ja. Nicht, dass die irgendwie gute Ratings einführt oder sowas. Nee. Die
wollen abgesetzt werden. Die wollen in Ruhe gelassen werden.
Einfach. Und wie machen die das? Machen die einfach sehr langweilige Dinge, weil sie hoffen, dass es dann abgesetzt
wird? Ich habe kein Interview mit einem Patienten gelesen. Ich habe mit einem Psychiater ein Interview gelesen. Und der meinte, dass es schon immer dieses Phänomen gibt, dass Leute denken, sie stehen im Mittelpunkt von allem so.
Ja.
Aber dass mit dem Film Truman Show das wirklich signifikant krass zugenommen hat.
Naja.
Und er hatte innerhalb von 3 Monaten, der ist wohl spezialisiert auf dieses Fachgebiet, innerhalb von 3 Monaten hatte der 5 Leute, die explizit gesagt haben, ich bin in der Truman Show.
Ach, krass.
Das, ja.
Aber auch traurig, wenn man sagt, man ist in einer Truman-Show, man ist selber nicht Truman. Also gibt es das auch, dass man denkt, man ist ein Nebencharakter in der Show?
Ja. Fährt einfach traurig. Immer um so einen Block mit so einem Fahrrad.
Ja, mein Nachbar ist der Hauptcharakter einer Show und ich bin einfach nur so ab und an Comic Relief. Es ist mega nervig.
Also das ist
wahrscheinlich
die waren alle Hauptdarsteller. Aber das finde ich wesentlich spannender, wenn man einfach bloß so ein Neben.
Wahrscheinlich ist das nicht nur mit dem Film an sich, sondern generell mit der Erfindung von Fernsehen. Ich glaube, dass Höhlenmenschen auch häufig das Gefühl hatten, sie sind der Mittelpunkt. Aber wenn du halt der Mittelpunkt einer Höhlenmalerei bist, ist es nicht so stressig wie einer Show.
Das kommt auf die Höhlenmalerei an. Ja. Wenn da irgendwie ein Mammut und ein Säbelzahntiger sind und dein Speer ist aber abgebrochen.
Dann aber glaubst du, das war so? Ich meine, wenn jetzt bei irgendeinem großen Event, ja, wo die Queen anwesend ist, dieses Pferderennen, dieses Weirde, keine Ahnung, warum man es immer noch macht, wo alle so komische Hüte tragen.
Jedes Pferderennen.
Wenn da William und Kate irgendwie ihr Kind nicht unter Kontrolle haben, dann kommen ja sofort die Paparazzos,
ja,
und machen unvorteilhafte Bilder. Und dann landet das morgen in der Sun und dann denken sie sich, ach scheiße, genau da wurde ich fotografiert. Glaubst du, bei so einem Höhlenmenschen-Event,
ja,
wo du dann am nächsten Tag aufwachst und die neueste Höhlenmalerei anguckst und siehst, fuck.
Ah, oh, da war ich, den letzten Met hätte ich nicht mehr trinken sollen.
Da haben die mich hier, das Strichmännchen, das ich sein soll, wurde ganz unvorteilhaft gezeichnet, verdammt. Und das ist jetzt für alle Ewigkeiten. Ist mein
Bauchstrich wirklich so dick?
Für alle Ewigkeiten. Und dann weißt du schon, dass Archäologen das irgendwann in so einem Museum, oder umgekehrt, und denkst du, naja, wenigstens wird das bald vergessen. Und 20.000 Jahre später stehen alle Leute vor diesem Stück Stein und fotografieren das. So der Moment, die Höhlenmalerei, der aufdeckt, dass du und mit jemand anderem fremd gehst.
Ja, aber, oder auch so Grabbeigaben. Da konnte man dem ja noch richtig mal einen Streich spielen, ja, so im Nachhinein. Da ist einfach weirde Sachen mit reingelegt. Weißt du, dass die sich auch dann ein Gag draus gemacht haben?
Dass sie bei so Wikingerbeerdigung.
Ja, da so eine Puppe irgendwie mit reingelegt haben, so mega unmännliche Sachen.
Ja, ich glaube, der Glaube ist ja, dass wenn man dann gestorben ist,
ja,
dass man die Sachen mit ins Jenseits nimmt.
Genau.
Und dann schön, wenn wir uns gestritten haben wegen irgendwas, dass ich dann diesen Gegenstand des Streits als ewige Erinnerung an diesen Streit den noch mitgebe.
Ja. Das können wir schon vorstellen. Wurde das auch diskutiert, was da jetzt gemalt wird? Also war das dann so entertainmentmäßig, wie wenn die Familie abends vom Fernseher sitzt und dann wird gestritten, was weißt für eine Show ja, geguckt
wird? Welche Malerei wir uns heute angucken. Ja. Ich will das Bison sehen. Ja, wir haben jede Woche gucken wir das Bison. Das ist ja mir zu viel Action. Ich hätte gerne die Blumenwiese.
Ja, genau.
Und im Endeffekt, also ich hätte gerne den Strich, der aussieht wie eine Blumenwiese.
Sowas haben die nie gezeichnet, ne? Ja. Da war nicht mal so ein, also mal so ein Stillleben irgendwie von
so einer
Vase. Es
waren sehr häufig Jagdszenen.
Es war immer
und Tiere.
Jagd und so. Krieg.
Ja, aber wenn du jetzt mal den Fernseher einschaltest,
ja,
auch sehr häufig, also, ja,
das genau,
so Actionprogramme halt.
Das stimmt wirklich. Wie sind wir darauf gekommen? Durch die Truman,
Truman-Show-Syndrom.
Genau, und also die Leute sind fest davon überzeugt, dass alles um sie rum eine Show ist, die auf sie zugeschnitten wird. Und das ist halt so eine Form der Manie. Mhm. Und sowas Ähnliches hat der Autor Thomas Melle, einer meiner Lieblingsautoren, der ein Buch geschrieben hat, das heißt Die Welt im Rücken. Und da geht es darum, dass er denkt, dass alle Menschen ihn immer beobachten und erkennen.
Mhm.
Das ist mega, mega krass. Und der verwechselt auch random Passanten mit Promis. Also das Buch geht damit los, dass er mit Madonna schläft.
Mhm.
Das never happened.
Ja.
So, es war einfach eine Frau. Und er war fest davon überzeugt, dass
Wobei,
Madonna
Wobei, wenn ich Madonna wäre oder irgendeine berühmte Persönlichkeit, würde ich dauernd solche Sachen machen. Weil niemand würde dir das glauben. Stell dir vor,
ja,
du bist der größte A-Promi der Welt. Ich würde einfach irgendwo an der Haustür klingeln, sagen, hallo, dann, keine Ahnung, die Mikrowelle kaputt hauen oder mir einfach aus der Küche irgendwas holen, essen und
Snack
dann
machen, ja,
einen Snack machen und sagen so, niemand wird dir glauben, Bro, und dann weggehen. Und dann viel Spaß, das irgendwem glaubhaft zu machen.
Oh, das stimmt.
So heute um 12 Uhr nachts ist Günther Jauch zu mir ins Wohnzimmer gekommen, hat sich ein Stück meiner Pizza geklaut und ist wieder abgehauen. Ja, alles klar. Okay, also hier sind ein paar gute Psychiater, die ich kenne. Und ja, das wäre das Erste, was ich machen würde als Ultra-Promi. Random bei Leuten klingeln und einfach mitessen.
Ja. Ist das nicht das Prinzip von Jumbo Schreiners Show?
Random Sachen mitessen.
Ja.
Bei dem Truman-Show-Syndrom,
ja,
wie lassen die sich denn behandeln? Weil die werden ja dann auch davon ausgehen, dass die ganze Therapiestunde Teil dieser Show ist.
Das stimmt.
Also was mega anstrengend sein muss für den Psychiater.
Ja, das stimmt. Also was ich gelesen habe, ist, dass die einfach Medikamente kriegen, ja, und dass das schon therapierbar ist. Aber das stimmt, das erste Mal, wenn du da hinkommst, du musst ja denken, steht jetzt im Skript, dass
genau
ich zum Therapeuten muss.
Ja.
Der Therapeut muss schon sehr gut sein, dass er dich davon überzeugt oder sehr schlecht spielen.
Ja. Wobei das mich jetzt nicht überzeugen würde. In der deutschen Serie spielt ein Hauptcharakter sehr schlecht. Verdammt, das macht es noch glaubhafter, dass ich wirklich in der Serie bin. Ja. Aber was ich daran auch spannend finde, ist, ich würde die Serie halt sehen wollen.
Von dir selber?
Ja, wo soll die denn laufen?
Ja.
Wobei, bei Truman war es ja auch so, dass er die nicht sehen konnte.
Hatte Truman einen Fernseher? Liefen da Sachen?
Ja, aber halt nicht die Truman-Show.
Nee, klar. Wenn da jemand den Sendersuchlauf falsch programmiert hat und er sich das selber sehen könnte.
Moment, aber es ist eine sehr gute Frage, weil eigentlich hätte man ja für Truman selber auch ein ganz neue, also weil in den Nachrichten wird ja auch Truman erwähnt wahrscheinlich.
Ja.
Das müsste ja alles gefiltert werden.
Ja, genau. Also bei der Truman-Show ist es so, dass in den Nachrichten ist er auf jeden Fall immer Teil. Genau.
Ja, aber wenn Truman die Nachrichten guckt, dann dürfen ja nicht die echten Nachrichten laufen.
Nee, das müssen Nachrichten sein aus. Aber ich kann mich echt nicht erinnern, gab es da globale Nachrichten, gab es da gar nicht, oder?
Bei Truman, ich weiß es nicht. Aber jetzt zerdenken wir auch diesen Film aus den 90ern ein bisschen zu hart.
Ja, das stimmt.
Aber ja.
Den jeder von uns bekifft geguckt hat und Fruity Loops dazu gegessen hat.
Ja, also dann, ja, Shoutout an alle Menschen, die am Truman-Syndrom leiden.
Ja. Und das war?
Gute Besserung. Und das war Fragen, die bei Weltmillionär drankommen könnten. Das war übrigens bei Conan O'Brien so, der damals in den 90ern die Late-Night-Show von David Letterman geerbt hat. Mhm. Und früher war es halt nicht so, dass man, wenn man keine Fernsehshow hatte, ein Promi sein konnte. Weil du hattest halt kein Instagram, du hattest halt die technische Hürde, was in die Welt zu blasen, weil so groß,
ja,
dass das nicht ging. Das heißt, er war wirklich buchstäblich Nobody, den niemand kannte, der jetzt auf einmal eine der am meisten gesehenen Fernsehsendungen halt übernommen hat. Und der Druck war immens und ja, die ganze Nation hat ihn beobachtet.
Wie ist er überhaupt dazu gekommen, dass der die Show gekriegt
hat? Der war Autor und der war bei SNL, also Saturday Night Live, ja, und dann später bei den Simpsons und hatte einen guten Draht zu Lorne Michaels, der quasi Comedy-Papst in Amerika. Und Lorne Michaels hat die Show produziert und hatte da auch dann die Macht, halt Leute ins Casting zu schicken. Und er hat Conan eigentlich angefragt als Autor.
Ja, das
Conan
weiß ich.
Hat in so einem Anflug von Größenwahn gesagt, mach ich nicht, aber ich würde es moderieren.
Ach, krass.
Und dann meinte Lorne Michaels, ja, dann komm halt zum Casting. Und Conan dachte sich auch, ja, nie im Leben nehmen die mich, so einen verpickelten 30-Jährigen, der keinerlei Auftritte vor der Kamera bisher hatte.
Ja.
Und deswegen war der so gespannt im Casting, dass es so gut funktioniert hat, dass sie sich dachten, weißt du was? Scheiß drauf, wir nehmen den Typen. Wir nehmen den mit gar keiner Reichweite, den Nobody, den niemand kennt, weil wir eher auf Inhalt achten.
Ach krass, ich weiß, weil bei den ersten Shows war er dann krass aufgeregt.
Ja, natürlich.
Wenn man die sieht, das ist der Wahnsinn.
Und es war auch, ging super schief am Anfang.
Ja, genau.
Und die hatten teilweise wöchentliche Verträge, also wo der Sender so wenig Vertrauen in Conan hatte, dass sie sich gesagt, also dass sie am Ende der Show ans Telefon sind.
Ja.
Und dann erst erfahren haben, ob die nächste Woche noch eine Show machen dürfen.
Ach, das ist ja geil.
Und das ging dann wirklich monatelang so. Aber worauf ich hinaus wollte, was sehr lustig ist, ist, dass er halt dann in der Zeit auch in Therapie war.
Ja.
Und dass es für den Therapeuten halt unmöglich war, mit ihm irgendwie Therapie durchzuführen, weil all die Ängste, die er halt beschreibt, von wegen, ja, ich werde dauernd beobachtet, die alle hassen mich. Und der Therapeut so, ja, sie müssen sich vor Augen führen, dass das nur ein Gefühl ist und so. Nein, nein, nein.
Es das steht ist wirklich auf, so.
Hier, das Cover von der New York Times titelt, wir hassen Conan O'Brien. Und dann der Therapeut, ja, ja, da weiß ich jetzt auch nicht. Dann, ja, ist es halt so.
Ja. Das ist interessant, weil wenn dein Therapeut oder deine Therapeutin null mit dem Leben zu tun hat, das du führst, also dann hast du ja nur jemanden, in Anführungszeichen, mit dem du, also bei dem du dich auskotzen kannst.
Naja,
oder?
Aber das ist ja, also der Arzt muss ja auch nicht Krebs haben, um dich behandeln zu können.
Das stimmt natürlich.
Also ich glaube, das geht schon.
Das stimmt.
Das Lustige daran war nur, dass halt die Ängste, wo der erste Ansatz wäre, die abzubauen, indem man die halt entkräftet, die waren halt völlig berechtigt. Die ganze Nation hat ihn beobachtet. Alle haben ihn gehasst.
Ja.
Es war auf dem fucking Cover der New York Times. Wir hassen Conan.
Wo hat sich denn das gedreht bei Conan dann?
Wie meinst du das?
Also wo wurde es dann?
Das hat lange gedauert.
Ja, ne?
Das weiß man über viele erfolgreiche Shows gar nicht mehr. Aber sehr viele erfolgreiche Shows haben eine lange Zeit gebraucht, um erfolgreich zu werden und konnten nur erfolgreich werden, weil Menschen in Entscheiderpositionen da Vertrauen rein hatten. Und die Heute-Show zum Beispiel hat sehr lange gar nicht funktioniert und war lange quotentechnisch nicht gut. Und erst später, weil die halt so lange durchgehalten haben und so einen Vertrauensvorschuss bekommen haben, ist das jetzt das Schlachtschiff. Und ich glaube, ganz viele Shows, die das Potenzial haben, mega groß zu werden, werden viel zu früh abgesägt, weil aus irgendeinem Grund Senderchefs denken, ja, nö. Wir haben zwar als Öffentlich-Rechtliche keinen Quotendruck, aber machen wir jetzt nicht. Lassen wir nicht den Raum, das sich zu entwickeln.
Ja, wir haben ja vor ein paar Folgen mal drüber geredet, dass manche Shows noch vor der Ausstrahlung abgesetzt wurden.
Ja, wobei da auch gute Entscheidungen gefällt wurden.
Aber hast du zufällig die Liste dabei von den Shows, die nach einer Folge abgesetzt wurden?
Ja, wollen wir die machen? Soll ich ein paar vorlesen?
Sehr gern.
Dann fangen wir an zu klopfen.
Ist das eine Rubrik?
Ja.
Okay.
Ungewöhnliche Wikipedia-Liste.
Ach, stimmt.
Ja, also nachdem ich gerade dann so leidenschaftlich gesagt habe, ja, Entscheider müssen einfach ein bisschen mehr Rückgrat haben und in Sachen Vertrauen. Manchmal auch nicht. Manchmal sind Ideen auch einfach nicht gut und manchmal sollten die auch zu Recht sehr früh wieder abgesetzt werden.
Ich bin gespannt.
Und diese Liste featuret sehr viele Serien, die produziert wurden, also zum Teil auch durchproduziert wurden, wo dann 10 Folgen fertig waren und wo nach einer Folge klar wurde, nee, das ist es nicht.
Aber das ist ja krass, weil wenn 10 Folgen schon produziert waren, die hat ja jemand geguckt vorher.
Genau.
Und jemand hat gesagt, also als er das fertige Produkt gesehen hat, das ist gut, das läuft.
Ja, nicht nur das, also der Auftrag wurde gegeben, ja. Die Drehbücher wurden gesprochen.
Ja, aber wir hatten ja letztes Mal die Liste von den Folgen, die produziert waren, aber genau. nicht gezeigt wurden dann.
Ja.
Und das geht ja schon noch.
Das stimmt, das ist noch ein weiter. Schritt weiter. Ja. Also es hat noch eine Hürde genommen ja. und wurde wirklich ausgestrahlt.
Ich bin gespannt.
Teilweise liegt es dann aber, also diese Fälle sind gar nicht so schlimm, die sind einfach nur, das sind einfach schlechte Ideen zum Teil. Also zum Beispiel hier Cookieville, wo Cookieville.
Okay.
Und da hat sich ein Sender gedacht, das wurde 2012 ausgestrahlt, sag mal, Drehbücher, Schauspieler, Comedians, das ist alles so teuer. Lass uns das doch weglassen. Lass uns eine lustige Show machen, ohne Drehbücher. Und die Leute, die das präsentieren, sind weder Comedians noch Schauspieler. Und die Tagline war wirklich, das war eine Show in Großbritannien. Und der Slogan war, diese Leute sind keine Schauspieler oder Comedians. Es gibt kein Drehbuch, kein Konzept.
Hä?
Und hat sich rausgestellt, man braucht Drehbücher. Man braucht Leute, die entweder spielen oder Schauspieler.
Aber was sollten die denn machen? Weil so kein Drehbuch und die Leute sind keine Schauspieler.
Die sollten einfach lustig sein. Das waren random Leute, die wurden gefilmt und dann war die Aufgabe, seid doch mal lustig.
Oh Gott.
Hat sich rausgestellt, es ist nicht so einfach. Also es hat schon Sinn, dass es Drehbücher gibt und dass Menschen entweder Comedians sind, also Erfahrung im Humorbereich haben oder Schauspielende. Wurde nach einer Folge abgesetzt, weil es gar nicht
aber funktioniert hat. Aber gibt's das? Das will ich ja gern sehen.
Ich auch.
Die sitzen ja dann wahrscheinlich einfach in einem Raum.
und wissen nicht, was sie tun sollen.
Ja.
Also die Kritik war wirklich, ja, dieser Serie fehlen Drehbücher und es wäre cool, wenn die Leute entweder Comedians wären oder zumindest Schauspieler.
Cookieville.
2015, eine australische Show, die heißt Hypnotisieren. Also es war eine Hypnose-Show.
Ja.
Unter Leitung des britischen Hypnotiseurs Peter Powers.
Heißt wahrscheinlich wirklich so, ne?
Ja, da heißt wahrscheinlich.
Kein Künstlername.
Wahrscheinlich heißt er wirklich so. Und in dieser ganzen Show ging es halt darum, dass er Leute hypnotisiert.
Ja.
Und das war das ganze Konzept. Das Konzept war, du zeig uns ein bisschen, wie Leute hypnotisierst, mal gucken, wie weit wir kommen.
Mhm.
Und in einer Folge, die ausgestrahlt wurde, geht es halt um einen Menschen, den er hypnotisiert und auch nicht wieder aufweckt. Und es geht so weit, dass dieser Mensch einen Alpaka heiratet.
Was?
Also wirklich
heiratet. Warum wurde das abgesetzt?
Er hat halt einfach einen Alpaka geheiratet und dachte, das ist die Liebe seines Lebens.
Aber das, also aus Show-Sicht ist das ein fantastisches.
Aber es ist auch schon dark. Stell dir vor, du lebst dein Leben und so nach 50 Jahren Ehe fällt aus Versehen das Codewort und du merkst, du bist ein Alpaka?
Ja, aber
mein ganzes Leben war eine Lüge?
Der hat ihn nicht wieder aufgeweckt. Weil er nicht wollte oder weil er es nicht geschafft hat?
Nee, ich glaube, das war Teil des Konzepts, war mal gucken, wie weit du gehen kannst.
Oh mein Gott.
Und es ging bis zur Hochzeit und es gab sehr schlechte Bewertungen, weil dieser arme Mann halt einen Alpaka geheiratet hat. Oh. Es gibt zwei Varianten. Entweder es stimmt alles und dann haben die einen armen Menschen dazu gebracht, sich in Alpaka zu verlieben, das zu heiraten, nur um dann später festzustellen, es war alles eine Lüge.
Ja.
Oder es war alles eine Lüge, Hypnose funktioniert nicht und es war gespielt und dann wäre es auch irgendwie scheiße.
Aber es muss ja so sein, dass, also funktioniert Hypnose, weil dann eigentlich müssten ja Hypnotiseure dann die mächtigsten Menschen der Welt sein.
Ich glaube, es ist so ein Zwischending. Ich glaube, Hypnose funktioniert, aber es ist so, man kann, glaube ich, nicht so ultra weit gehen, wenn sich jemand nicht so richtig drauf einlässt.
Ja.
Also ich glaube, du kannst niemanden dazu bringen, Alpaka zu heiraten, wenn dieser Mensch
wenn der Wunsch nicht
irgendwo da ist.
Ja.
Wurdest du mal hypnotisiert?
Nee, aber also mich würde es interessieren. Wir haben, glaube ich, vor Ewigkeiten schon mal darüber geredet. Und mich würde es interessieren, ich habe letztens mal geguckt, was so alte Schulfreunde von mir von früher machen. Und ich war in so einer Band, in Anführungszeichen, früher als Jugendlicher, wir haben so Gitarren-Rockmusik gemacht, wir hatten keinen Sänger, zwei Gitarristen, keinen Bassisten und einen Schlagzeuger. Das
ist ein bisschen wie diese britische Show. Keine Drehbücher, eine Band, aber keine Bassisten, keine Schlagzeuger.
Können keine Noten lesen, keiner kann singen.
Und keine Instrumente.
Und ich habe zufällig gesehen, dass der Schlagzeug bei uns gespielt hat, heute Hypnotiseur ist.
Nein.
Doch. Ich gesehen. Das, und mich würde echt interessieren, ob das funktioniert.
Ja, ich glaube da, wie gesagt, so halb dran. Ich glaube, man kann jemanden so leicht hypnotisieren, aber dieses klassische, guck auf die Uhr und egal wer du bist und wie hart du dich in diesen Prozess einlässt, ich werde jetzt dich glauben lassen, dass deine Familie Hühnchen sind. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Und was ist mit sowas wie Rauchen aufhören?
Auch da glaube ich, wenn du aufhören willst zu rauchen, dann geht das. Ich glaube, Hypnose ist wie dieses Buch, ich glaube, von Schiller, was ich damals auch in der Schulzeit noch nicht so ganz verstanden habe, wo die Handlung ist, es gibt magische Ringe und diese magischen Ringe haben einen Effekt, aber du kriegst sie nur, also es gibt einen Ring, der macht dich zu einem sehr guten Menschen.
Das ist aber Herr der Ringe?
Du kriegst den Ring nicht,
ja.
Es sei denn, du bist ein sehr guter Mensch. Und wenn du ein sehr guter Mensch bist, dann kriegst du diesen Ring, dessen Effekt ist, dass du ein sehr guter Mensch bist. Wo ich denke, ja, das ist, also wie ich sagen, für 2,50 kriegst du eine Pommes umsonst.
Mhm.
So, natürlich funktioniert der Ring, wenn die Voraussetzung dafür ist, dass du das, was dieser Ring an Effekt hat, bereits erfüllst.
Ja.
Und ich glaube, so ähnlich ist das mit Hypnose. Wenn du die Veranlagung hast, dass du mit Rauchen aufhören willst und dich auf diesen Prozess einlässt, dann kann ich dich dazu bringen, mit dem Rauchen aufzuhören.
Wärst du jemand, könntest du dich so fallen lassen, dass dich,
nein.
Ich auch nicht.
Nicht mal im Ansatz.
Ich auch gar nicht.
Nicht mal, also, auch bevor ich wüsste, dass dieser Mensch überhaupt nicht tut, es wird schon dran scheitern, auf die Bühne zu kommen. Also,
ja, aber es gibt ja auch so, du musst es ja nicht vor Publikum machen. Also es gibt ja auch, du kannst ja zu einem Hypnotiseur in deine
Praxis
gehen. Ich wünschte,
ich müsste es nicht vor Publikum machen, aber Christian, ich bin der Mittelpunkt einer Fernsehshow. Ich werde dauernd beobachtet. Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin Teil eines Podcasts.
Ja.
Bin ich ganz ehrlich mit dir.
Sag mal die dritte noch.
Die dritte heißt Comedians Unleashed.
Comedians Unleashed.
Und man denkt, oh, okay, was passiert jetzt? Comedians kriegen keine Regeln mehr, aber es ist das Gegenteil. Animal Planet hat sich gedacht, oh, wir hätten auch gerne eine Comedy-Show und wir laden uns Comedians ein, aber wir sind Animal Planet.
Mhm.
Und deren Form von Comedians Unleashed war, es gibt sehr viele Regeln und die Regeln sind, ihr dürft nur Witze zu Tierthematiken machen.
Oh Gott.
Das heißt, die Comedians, die da eingeladen wurden, hatten die Vorgabe, ja, macht so viel Stand-up, wie ihr wollt, ihr seid völlig frei.
Aber es geht um den Nasenbär.
Außer eine Voraussetzung, wir haben halt heute Doku-Woche Nasenbär. Macht doch mal 90 Minuten Material zum Nasenbär. Macht doch mal Evolutionscomedy. Also es muss halt in deren Sendekonzept reinpassen. Das heißt, die Comedians müssten halt die ganze Zeit Tiergags machen.
Ja, finde ich aber, also würde ich auch gern gucken. Jede der Shows, die du jetzt vorgestellt hast, würde ich die eine würd Folge. Ich
eine Episode lang sehr gerne wirklich, sehen. Es ist, ja, ich würde auch gerne mal, also, so Comedy ist ja, hat ja, kann ja, man kann über alles Comedy machen.
Ja.
Aber was vor allem entspannt ist, wenn man für bestimmte Personengruppen Comedy macht. Also, wenn du jetzt sagst, ich mache Comedy über Tiere, ist ja was ganz anderes, als ich mache Comedy für Tiere.
Ja.
Und das würde ich gern sehen. Der Hunde-Comedian. Der dann halt kommt, so Leute, alle Menschen da draußen, ihr werdet das nicht verstehen, aber eure Hunde.
Kennt ihr Stöckchen?
Ja.
Und alle Hunde.
Und dann so, oh, diese komische Pfeife, die so mega nervt. Holy fuck, oder? Und alle Hunde rasten aus. Steve Martin hat tatsächlich sowas mal gemacht. Der hat mal Comedy für Hunde gemacht. Ist auch sehr lustig. Ja, das waren drei Sendungen, die sehr schnell abgesetzt wurden.
Gibt es auch Sendungen, die nach 2 Folgen abgesetzt wurden?
Also, wo man es gibt wirklich auch diese Liste.
Ernsthaft?
Ja,
wir lassen die nächstes Mal machen, das finde ich fantastisch.
Und irgendwann sind wir einfach nur noch bei Sendungen.
Ja,
genau. Liste mit Sendung. Na gut, das war.
Warte, ich muss klopfen.
Ungewöhnliche Wikipedia-Listen. Und da würde ich dich mal fragen, Christian.
Mhm.
Ich weiß, du hattest einen Down-Tag.
Mhm.
Heute war es nicht so gut, aber hattest du denn vielleicht ein Highlight der Woche?
Ich hatte ein Highlight der Woche, ja.
Dann mach ich doch mal fix die Formalitäten. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören. Empfehlt uns gerne weiter, egal wo ihr uns hört oder wie ihr uns hört. Abonniert uns sehr, sehr gerne. Lasst uns eine tolle Bewertung da mit allen Sternen, die gehen oder allen Daumen hoch, die gehen oder allen Schmeckels, was auch immer das Portal, über das ihr uns hört, für Bewertungssysteme benutzt. Und empfehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden Menschen, der uns neu hört und über jeden Menschen, der uns weiterhört. Und dann ist jetzt hier Christian Huber. Mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche war, ich war letzte Woche mit einem Freund aus abends.
Mhm.
Wollten in eine Kneipe gehen und es war alles komplett überfüllt. Es war so ein richtiger Freitagabend und du bist eigentlich nirgendwo reingekommen. Und dann standen wir so unschlüssig vor meiner Lieblingsbar rum, wo kein Tisch mehr frei war. Und dann kam ein Bekannter von uns vorbei. Keine Ahnung, es war so abends um 10. Und der wollte sich auch irgendwo reinsetzen, hat auch keinen Platz mehr gefunden. Und dann meinte er so, wollen wir zu mir in den Laden gehen?
In den
und
Laden?
Und der hat einen Klamottenladen. Und dann meinten wir so, ja, wir können jetzt hier nirgendwo hin und gehen wir doch zu dir in den
der
Laden.
Der hat einen Klamottenladen oder er arbeitet?
Nee, der besitzt einen Klamottenladen. Hendrix heißt der Laden, das ist in Köln hier. Und dann sind wir zu dem in den Laden gegangen und haben den ganzen Abend bei dem im Laden verbracht. Ich habe den ganzen Abend Klamotten anprobiert.
Wie geil ist das?
Das war mega geil. Und der hat so eine kleine Tischtennisplatte, auf der wir die ganze Zeit gezockt haben. Und der hat so einen Kühlschrank mit allen möglichen
aber
Getränken.
Warum ist das kein Konzept? Late-Night-Shopping, wo man dann halt in so Klamottenläden die Musik aufdreht und dann ist halt tanzen und Kleidung ausprobieren.
Ja, das ist echt eine gute Idee. Ist das, darf man vielleicht, nee, man darf doch aufmachen, wann man möchte, oder?
Ich denke schon.
Machen wir eine geschlossene Veranstaltung?
Ja, und dann kannst du tanzen und
Klamotten kaufen.
Und Klamotten kaufen.
Ja, das war mega. Also ein Freund von mir hat einen Pulli gekauft, dann um eins, um ein Uhr
nachts. Du kannst halt auch direkt testen, ob die sich zum Ausgehen eignen und so. Du kriegst von den anderen Leuten direkt Feedback und so.
Ja.
Und irgendwie auch spannend dann, die Leute halt dauern sich so.
Und was halt cool ist, du bist halt nur mit Leuten da, die du magst. Und
naja, also jetzt bei mir ist es bei dir, aber jetzt bei den offenen Konzept wäre es ja so, dass es dass quasi, wenn ich jetzt einen Klamottenladen hätte und das machen würde, dann würde ich ja nicht nur meine Freunde mal einladen.
Sondern ja, halt oder so man könnte es machen halt wie, wenn du eine Bar zum Geburtstag mietest.
Ach so.
Du schließt dich mit 10 Leuten zusammen und sagst, cool. Ich würd gern heute Nacht bei dir shoppen.
Ja,
und
so ein bisschen das Brautkleidprinzip.
Ja, genau. Also du kommst mit deinen besten Freunden, besten Freundinnen dahin, kriegst direkt Feedback und es ist halt so ein richtiges Happening. Alle trinken irgendwie Sektchen und so.
Genau, du mietest ja diesen Klamottenladen für 2 Stunden.
Das ist echt eine gute Idee.
Und schon wieder eine 1-Billion-Idee gedroppt.
Ja.
Er hat wahrscheinlich sehr viele Lücken, diese Idee. Aber egal.
Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das war jetzt cool, weil ich finde halt, dass eine anstrengende Sache beim Klamottenkaufen ist, wenn du es dann so, keine Ahnung, du eine Hose anprobierst, guckst du dir die in der Umkleidekabine an, bist unsicher, gehst raus, um das im großen Spiegel nochmal anzugucken. Und das sind immer die Begleitpersonen von anderen Menschen. Mhm. Und man wird so gejudged.
Ja, klar.
Das ist so furchtbar. Und da waren nur Freunde von uns und das war echt cool.
Ja, ich finde es auch doof, dass in diesem Licht dann immer dieses komisch grelle Licht, ich finde, ich finde den Part von vom Ankleideprozess kann man noch optimieren.
Wirklich. Ja, finde ich auch.
Da ist sehr viel Demütigung im Spiel. Und wenn man das zu einem Raum machen würde, in dem man gerne ist, das wäre genau unser Konzept, würde sich das Event einkaufen auch ganz anders anfühlen.
Das stimmt. Mich.
Das wäre, glaube ich, das Ding, wo man Online-Shopping dann auch wieder, wo der Einzelhandel dann Online-Shopping auch eins ausstechen kann.
Ja, das ist wirklich so. Also, weil Beratung und so braucht man denn eigentlich nicht mehr wirklich, ne?
Ich will einfach
1000 Sachen an, irgendwas
nimmst du dann. Und ich will mich wohlfühlen.
Genau.
Und das bieten halt Einkaufszentren momentan nicht. Das ist einer der Orte, an dem ich am wenigsten wohlfühle, ist diese komische Anreihung von Kabinen mit diesem grellen Licht, das aussieht als.
Ja, und anderen Menschen vor allem. Also ich finde.
Fremden Menschen.
Ja, genau. Also sich selber in diesem grellen Licht zu sehen, ist schon anstrengend.
Schon genug.
Aber wenn du dann weißt, andere sehen dich auch noch in dem grellen Licht.
Wobei ich bin ja auch manchmal Begleitperson. Auch schon mitschuldig bin. Sobald jemand rauskommt, sich im großen Spiegel anguckt, tue ich so, als wäre es gerade ein Catwalk und schaue so, okay.
Aber
und halt so Schilder auch hoch. Ich nehme extra so Schilder mit.
Was Fotos gibt es denn das?
Mal extra so Schilder mit so 8, 9, 10 und so und bewerte.
Ja, genau.
Nee, Quatsch. Das ist ein gutes Konzept.
Ja, also das war ein super Abend bei Hendrix.
Das klingt super. Und dann würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder.
Yes.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten. Mit Christian Huber und Tarkan Bakci.